Die Corona-Pandemie hat Platz und Luft gelassen für viele spannende Projekte und Ideen und für viele Sauerteig-Babys. Es war auch der Startschuss des Instagram-Kanals von Bella Lewedag, The Essential Everything, dass man sie auf diesem Kanal und auch in allem, was sie tut, nicht in eine Schublade stecken kann, weil sie einfach zu viele Interessen hat. Das hörst du auch in unserem Gespräch. Ihre Leidenschaft fürs Kochen war einer der Auslöser für ihren Instagram-Kanal und ist jetzt gemündet in einem Kochbuch mit dem Namen Monday. Influencerin, Foodbloggerin, Kunsthistorikerin, Kochbuchautorin. Herzlich willkommen, Bella Lewedag.
Hi, Christina.
Ich freue mich, dass du zu mir in den Kochbuch-Podcast kommst. Ich folge dir schon sehr lange auf Instagram und jetzt hast du ein Kochbuch rausgebracht und das fand ich so schön und aufregend, dass ich dachte, wir sollten mal drüber sprechen. Es heißt Monday. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es hat mehrere
perfekt ausgesprochen
und ein H und dann kommt Monday. Es hat ein unglaublich cooles Layout und es sind 52 Rezepte für das ganze Jahr.
Genau so ist es.
Wie kam es zu diesem Kochbuch? Weil, nachdem ich dir ja schon länger folge, weiß ich, dass du im Interwebs ja schon länger kochst und da auch eine passable Anzahl an Followern hast, würde ich sagen. 18.200 beim letzten Mal nachschauen. Und da kochst du einfach, also man hat das Gefühl, wenn man dir folgt, du kochst, was eben gerade so ansteht und worauf du Lust hast zu teilen. Und jetzt ist ein Kochbuch draus entstanden. Wie kam es? Denn es ist ja auch noch eine Kooperation, obwohl wir versuchen wollen, es nicht zu einer Werbesendung zu machen. Aber es sind sehr schöne Teller.
Stimmt, genau. Es wird schwer, das zu vermeiden. Ja, es ist aber keine Kooperation, würde ich sagen, sondern wirklich eine Kollaboration von einem langjährigen Partner, die tatsächlich lang bevor sie ein Businesspartner, sag ich mal, waren, ganz enge Freunde sind. Immer noch. Also ich bin mit zwei der Gründer wirklich seit Kindertagen eng befreundet. Und es fing eigentlich so an, das war tatsächlich auch meine erste Kooperation dann, als ich diesen Essential Everything Blog in den Trubeln und den Wirbeln von Corona, von der Pandemie sozusagen ins Leben gerufen habe. Und relativ schnell war das Bedürfnis da und der Bedarf da, um irgendwie diese Teller und das Geschirr zu bespielen, aber halt auf eine kundennahe Art und Weise, um wirklich Mehrwert zu bieten. Und dann haben wir zusammen dieses Konzept Monday entworfen, dass wir jeden Montag ein schnelles, einfaches, gesundes, frisches, saisonales Gericht kochen. Und ganz am Anfang habe ich das tatsächlich komplett alleine gemacht. Also das war relativ challenging. Und zwar jede Woche ein Rezept und das Ganze aber eben auch als Reel. Und jeder, der als Content Creator arbeitet, weiß, wie viel Arbeit es dann doch ist. Also ich finde es auf jeden Fall, fand es sehr, sehr anstrengend, einmal die Woche das zu produzieren, aber eben auch wahnsinnig spannend. Und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, auch die Kontinuität. Und das hat zum Glück nicht nur mir Spaß gemacht, sondern eben auch den Followern von Motella Mio. Und so wurde das relativ schnell, relativ beliebt und groß. Und die Nachfrage war da. Und ich glaube, das ist einfach mit vielen Konzepten, die so wöchentlich sich wiederholen, das ist was, was Menschen einfach lieben, weil sie sich auch so ein bisschen drauf verlassen können. Und nach so 1,5 Jahren kam dann, Gott sei Dank, eigentlich für mich ein paar andere Content Creator dazu, andere Foodies dazu. Und dann konnten wir so ein bisschen uns abwechseln. Und mittlerweile sind wir ein richtig großes Team. Aber ich mache das jetzt eben seit fast 5 Jahren mit denen. Also es ist wirklich, wirklich lange. Eigentlich seitdem es mich auf Instagram gibt, gibt es mich in dieser Zusammenarbeit. Und ich hatte irgendwann schon vor 1, 2 Jahren den großen Wunsch, das in ein Buch zu verwandeln, weil es liegen einfach oder es lagen 120 Rezepte da. Und wie es halt auch leider so ist in dieser Social Media Welt, es ist dann kommt das Rezept raus und dann sind alle begeistert und dann speichert man sich's ab und dann vergeht eine Woche und du hast 50 andere Sachen abgespeichert und man findet es nicht mehr und es geht so ein bisschen verloren, finde ich. Also gerade eben Rezepte, weil es auch so einen Überfluss natürlich gibt. Und daher hatte ich eben den großen Wunsch, das wirklich in ein Buch zu binden, wortwörtlich.
Ich finde auch, das ist ja immer so das Spannungsfeld ein bisschen. Das schnelle, konsumierbare im Internet, die Food-InfluencerInnen, mein Gott, wie viele Rezepte ich mir schon abgespeichert habe.
Endlos.
Unendlich. Und während ich den Knopf noch drücke, denke ich, ach, Christina, ob du das jemals wieder rausholst. Mit einer Ausnahme, es gibt diese Art, wie man Kuchen in so eine Sternflocken-Rautenform schneidet. Von Milena Kreis und die, das suche ich immer wieder raus. Aber dann meistens auf ihrem Profil.
Also das
Aber
ist
deshalb,
wirklich auch ikonisch.
ja, und es ist so praktisch. Eben wieder Kleinkindgeburtstag.
Ja,
Das ist
so
die
toll.
beste Art, einen Kuchen zu
Ja.
schneiden für kleine Stücke. Aber ich kann das gut verstehen, denn ein Kochbuch ist einfach nochmal was anderes. Und ich glaube, das eint uns alle. Und ich glaube, alle GästInnen, die jemals in meinem Podcast waren, dass wir so eine Liebe zum Kochen haben und das, da gehören Kochbücher einfach dazu. Wenn man dich recherchiert, dann steht da auch, dass das eine große Inspiration für dich ist, Kochbücher. Und dann der Wunsch, das zwischen zwei Buchdeckel zu packen, was da so in 5 Jahren, fast 5 Jahren passiert ist, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich finde, es ist gelungen, vor allem, weil ich das Design, also die Struktur finde ich schon mal super. Ich liebe strukturierte Bücher. Ich liebe Struktur. Und es sind eben
Ja.
52 Rezepte für das ganze Jahr. Und man ahnt es, wenn ich Struktur sage, es sind Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich finde dabei auch total logische Rezepte, die einfach von den Zutaten her so gut passen und die ich super inspirierend finde, auch wenn da jetzt nicht der Anspruch wahrscheinlich ist, irgendwie das Rad neu zu erfinden. Ich finde, das ist so eine wunderbare Sammlung. Und als ich jetzt ein bisschen was draus gekocht habe, dachte ich so, ah Mensch, warum mache ich das nicht öfter?
Ja, ah, das ist schön, dass du das sagst. Ja, also nochmal kurz zurück zu, also Kochbuch. Ich meine, das ist natürlich für alle, glaube ich, die im Food-Bereich arbeiten, oder ich weiß nicht für alle, aber für viele. Und ich glaube, es ist fast für alle nur dann die, die es nicht zugeben wollen. Aber im Herzen, wenn man gerne kocht, und ich glaube, wenn man gerne kocht und sich damit wirklich auseinandersetzt, dann kommt man um Kochbücher nicht herum. Für mich sind Kochbücher eine absolute Leidenschaft. Also ich bin auch eine, die die tatsächlich liest. Also ich lese auch wahnsinnig gerne die Texte. Weil ich auch so gerne über Essen lese. Ich lese auch gerne Geschichten über Essen. Ich lese auch Romane über Essen. Also Essen ist einfach wirklich so ein großer Teil meines Lebens und eine absolute Leidenschaft. Und weil die Liebe so groß ist, war natürlich der Wunsch, eins selber zu schreiben, sehr, sehr groß. Muss aber dazu sagen, ich hatte den absoluten Wunsch, auch mein erstes Kochbuch nicht alleine zu machen. Weil ich war von der Idee oder dem Anspruch, den ich an mich selber habe, so überfordert. Und es hat mir wahnsinnig gut getan, jemanden zu haben, wo ich dann Fokus hatte, wo ich sagen konnte, okay, wir machen jetzt dieses Buch mit diesen Rezepten, mit der Struktur. Und es ist einfach eine Art Nische. Und das fand ich total. Es hat mich wahnsinnig erleichtert und es hat mir Ruhe gegeben und es hat es auch, ja, es hat dem sehr geholfen. Wenn ich jetzt meine Rezepte, meine Küche, ich bin irgendwie immer noch am Suchen, was ist denn meine Küche? Und da komme ich zu dem letzten Punkt von dir. Ja, also das Rad neu erfinden, das können, glaube ich, ganz wenige. Es gibt sie. Es gibt diese Giganten, die so kreativ sind, wo man dann immer dasteht und denkt, das gibt's doch nicht. Da hätte ich A selber drauf kommen sollen, bin es aber nicht. Aber es ist ja das Schöne, es ist eben wie mit jeder Kunst. Es ist wie wenn ich in eine Galerie, in ein Museum gehe und dann Menschen sagen, ah, das hätte ich aber auch malen können. Ja, hast du aber nicht. Also, das ist der Ursprungsgedanke. Und das Recht eben auch für die, die dann so kreativ sind. Aber ich glaube, es gibt eben beim Essen einen wunderbaren, nicht nur beim Essen, in allen Künsten einen wunderbaren Mittelweg, wo man sagt, man adaptiert, man lässt sich inspirieren von diversen Quellen und das, was du dann kochst, ist eh deins. Und das ist immer individuell. Auch wenn du jetzt meine Spargeltat nachkochst, ist es deine Spargeltat. Weil du hast sie gemacht. Du hast zwar, du bist einer Anleitung gefolgt, aber du hast sie kreiert. Also es
Und
ist
ich bin
deine.
auch so anarchisch, dass ich sage, ich habe keine Creme fraiche, ich mache was anderes
Ja,
rein.
super. Ja, perfekt. Also ehrlich
Joghurt
gesagt finde ich,
funktioniert.
ja, du. Also ehrlich gesagt finde ich das, mein größter Traum wäre, wenn diese Kochbücher, die bei den Menschen, also mein Kochbuch in den Küchen der Menschen liegt, dass da Fettflecken drauf sind, dass da Ecken reingemacht werden, dass da Notizen gemacht werden, dass da Zettel reingeklebt werden, dass das wirklich benutzt wird. Und deswegen habe ich auch auf sehr schönes Papier bestanden, weil es soll ein Buch sein, mit dem man arbeitet und das man absolut adaptiert und bitte anarchisch sein und auch sagen, nee, das gefällt mir nicht oder das habe ich nicht oder das will ich nicht, das mag ich nicht, also mache ich es anders und dann ist es auch ja wieder was Neues. Also eine ständige Weiterentwicklung. Und das ist etwas, was ich auch sehr schön finde und was so zum Kochen absolut dazugehört.
Du hast gesagt, du hast es nicht alleine gemacht. Mit wem zusammen hast du das Buch denn gemacht? Wer hat dich dabei unterstützt, diese Struktur zu finden und dich nicht zu verrennen? Es klingt ein bisschen so, wie wenn man so eine Abschlussarbeit schreibt und man hat am Anfang ein Thema und dann rennt man los und denkt, ah, das muss aber auch noch rein und das muss auch noch rein und das muss auch noch rein. Und dann kriegt man diesen Panikmodus und dann streicht man wieder Sachen raus, dann killt man seine Darlings, wie man so schön sagt. Und dann entsteht irgendwas am Ende. Was war das für ein Team, mit dem du gearbeitet hast?
Ja, es war auf jeden Fall ein tolles Team. Es war ein relativ kleines Team, weil wir haben ja noch eine Besonderheit, ist, dass wir keinen Verlag haben, sondern wir haben selber verlegt. Also Mutella Mio hat selber verlegt. Und das war eine der essentiellen ersten Themen für uns oder großen Fragen. Und im Endeffekt haben wir uns gegen einen Verlag entschieden. Mutella Mio hatte schon mal ein Buch gemacht mit einem Verlag, aber eher über Portugal. Und ganz, ganz tolles Buch auch. Aber ich glaube, wir wollten dieses hier zum einen sehr pragmatisch angehen. Es war ein gewisser Zeitdruck da, wie das halt manchmal mit kreativen Menschen so ist. Alles dann ein bisschen last minute. Und wir wollten uns die absolute Freiheit bewahren. Und ich hatte also ein ganz gigantisches Grafikteam an der Seite von Dear Robinson. Und die zwei Mädels, sind sehr, sehr erfahren, was Grafik angeht. Und aber auch, was die CI von Mutella Mio angeht. Weil, und da ist es auch wieder interessant, wo ist meine Rolle? Also ich bin zwar schon ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Rezepte geschrieben. Also das ist so, es ist alles mein kreativer Content. Aber es ist auch ein Buch für eine Firma. Ja, für ein Produkt. Also wir wollen natürlich die Produkte auch zeigen in ihrer schönsten Form. Und das ist eben auch der Monday. Wir wollen diese Praktikabilität, wir wollen das Angewandte und dieses Geschirr auch bespielen. Und das wollten wir natürlich auch in einem Buch. Und ich fand es sehr interessant und auch lustig, weil ich würde mal sagen, die Zielgruppe von Mutella Mio ist schon auch eine junge, eine ziemlich hippe, coole, auf jeden Fall jünger als ich.
Und
Und
ich?
ja, und deswegen haben die Mädels auch eine sehr, finde ich, sehr freshe, würde man sagen, Grafik und Struktur da auf den Tisch gelegt. Und es war so lustig für mich, weil ich bin ja so eher traditionell und auch oft sehr klassisch angehaucht. Und ich hätte dieses Buch optisch so nie gemacht und fand aber auch diesen Aspekt wahnsinnig schön und erfrischend, dass da jemand anderes so reinkam und man so zwei, drei kreative Köpfe vereinte und dann dieses Produkt dabei rauskommt, dieses Buch. Und dann hatten wir noch eine tolle Fotografin, die uns unterstützt hat, weil ich habe zwar fast alles selber fotografiert, aber irgendwann komme auch ich an meine Grenzen. Und ich kann den Burger nicht halten mit zwei Händen und gleichzeitig auf den Knopf drücken, um ein Foto zu machen. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen. Und das ganze Mutella Mio Team, vor allem eben meine wahnsinnig liebe Freundin, hat mich auch total unterstützt. Und dann noch ein Teil des Freundeskreises und mein Ehemann, die haben das Lektorat gemacht, was uns bis auf eine Sache sehr gut gelungen ist.
Die wir nicht verraten werden.
Es gibt einen Finde den Fehler.
Sagst du mir dann nachher off the record. Ich habe dein
Ja,
Geheimwissen.
bitte, genau.
Aber ich finde, es ist total gelungen. Also ich fand die Grafik direkt so ansprechend, weil es auch mal was anderes ist, weil es nicht klassisch ist. Die ganze Fotogestaltung jenseits der Rezeptbilder ist mehr, als würde man ein großes Fest feiern mit vielen Freunden. Da wären wir wieder bei der jüngeren Zielgruppe. Bei mir wären irgendwo Kinderteller dazwischen mit Fischstäbchen. Aber es sieht aus wie ein großes Fest. Es sieht total Pop-Art-mäßig aus, also so richtig mit Blitz und ja, wie so eine coole Event-Party-Fotografie. Und dann habt ihr noch diese schönen Liporello-Seiten. Immer wenn das neue Kapitel angeht, dann kommt ein total cooles Zitat. Jedes Mal ein Kracher, wenn du mich fragst. Und man kann die Seite so aufklappen, was wunderschön ist. Und mein Lieblingszitat ist auch direkt ganz vorne. In meinem Bauch ist noch ein Lückerl für ein
Für ein
Stückerl. Genau,
Stückchen. Das
gesagt
ist auch
hat der
mein
Pumuckl.
Lieblingszitat. Absolut. Ich habe mich so gefreut, als das reinkam. Weil bei den Zitaten hatten wir auch noch mal Unterstützung. Und das Pumuckl-Zitat, da war ich im großen Glück. Ich musste dann sehr lachen, weil es auch ein Taylor Swift-Zitat. Da habe ich mir wieder gedacht, okay, andere Zielgruppe.
Ja, wenn das für euch
Und
total wichtig ist, dann machen wir das rein.
ja, ich habe da jetzt nicht so viel Bezug dazu, aber ich fühle natürlich, klar, fühle natürlich das Zeitgemäße, ja, und finde das ja auch total schön. Und freut mich, dass dir das auch so gut gefällt, weil mir gefällt es auch sehr gut und ich finde es eben auch sehr frisch. Und eine große Entscheidung war eben auch wenig Text, also wenig klassischen Text zu haben. In den meisten Kochbüchern findest du am Anfang ein großes Register und dann hast du meistens noch mal, was gehört in deinen Vorratsschrank oder was sind gute Basics, was ist denn gut in der Küche zu haben? Und es ist ja was ganz Wunderbares und für viele auch sehr wichtig. Ich hatte nur das Gefühl, es muss jetzt nicht noch mal in ein Buch. Es darf auch fehlen, weil die Rezepte, steht auch in meinem Anfangstext, sind wirklich für jeder Mann und jeder Frau gedacht, dass man sie ganz einfach ohne viel Equipment und ohne viel Aufwand einfach schnell nachkochen kann. Und ja, ich wollte auch da wirklich ein einfaches, schlichtes, funktionierendes, schönes Buch schaffen. Und da haben wir dann einfach ganz frech und frei ganz viel rausgelassen.
Das finde ich voll in Ordnung. Ich finde eher, manchmal überfordert es, dann ist der Anspruch auch so groß. Ich habe im Herbst letzten Jahres hatte ich ja das Glück, beim Kochbuchpreis die Newcomer zu bewerten. Und da gab es auch ein Buch, da dachte ich, wow, also dafür, dass man hier in einem Buch praktisch einmal alles lernen soll, was man so als junger Mensch braucht, in der Küche an Grundrezepten und an Vorräten und an Equipment und was weiß ich alles. Ist auch ein bisschen viel, ne? Also ich habe dann immer an meine Nichte gedacht, die ist Anfang 20. Die könnte ich mir vorstellen, kocht einfach auch spontan, blättert hier so durch und sagt, hier, was mit Pfirsichen? Guck mal, fünf Sachen, die kaufen wir ein. Und dann geht's los. Und nicht, habe ich eine Reibe? Habe ich eine gusseiserne Pfanne? Habe ich immer Perlgraupen zu Hause? Keine Ahnung.
Ein Vakuumiergerät
Wobei,
für
es
mein
gibt Menschen,
Sous-Vide.
ja, gibt
Naja,
Leute,
es
die
gibt
haben
ja die
sowas.
ganze Bandbreite. Ja, und das finde ich ja das Schöne auch an diesem schier endlosen Markt der Kochbücher, des Kochens, mittlerweile natürlich im Online-Bereich. Es gibt für jeden alles. Also was immer so dein Ding ist, wirst du jemanden finden, der dich inspiriert. Und ob das jetzt für die totalen Technikfreaks sind, die auch schon sehr lange und vielleicht sehr gut kochen, sich dann wahnsinnig freuen, nochmal den perfekten Handgriff für die Hollandaise zu lernen, temperieren zu lernen. Also wo es wirklich so ins Technische geht, was du normalerweise in der Kochschule früher gelernt hättest. Und wir haben ja auch kaum noch Kochschulen, also es gibt natürlich so die klassischen, aber es ist nicht mehr so ein Ding, dass jetzt, früher waren es natürlich nur die Frauen, die in eine Kochschule, aber sagen wir mal, es ist ab den 80er, 90ern, wo auch viele Männer in Kochschulen gegangen sind, das war einfach schick und cool und das ist ja so ein bisschen ausgestorben oder sagen wir mal überholt worden von diesem Social Media Content auf YouTube, auf all den, weil du dir so viel anschauen kannst. Du kannst so viel lernen, indem du dir ein Video anschaust. Und dann gibt es natürlich so die anderen, die sagen, oh, nee, ich will einfach nur essen, ich habe Hunger, ich will jetzt irgendwas, was so 10 Minuten dauert. Dann gibt es die, die sagen, ich muss für die Kinder kochen. Dann gibt es die, die sagen, ich bin auf irgendeiner speziellen Diät und brauche eben ganz spezielle Rezepte. Und naja, im Endeffekt, ich mag das Gefühl, dass für uns alle Platz ist. Weil es gibt für jeden eine Audience. Es gibt eigentlich für jeden. Ja, das richtige Deckelchen aufs Töpfchen sozusagen. Bei mir ist es so ein bisschen schwierig und ich glaube, das reflektiert auch mein Name, The Essential Everything. Ich tue mir nicht so leicht, mich in eine Schublade zu stecken zu lassen, ist gar nicht das Thema, aber dass ich mich selber reinstecke, weil mein Interessengebiet so gigantisch groß ist. Ich kann mich für so viel begeistern und eben auch im Kochen. Ich habe Kochbücher aus jeder Nische, aus jeder Schiene. Manchmal brauche ich was Technisches, dann liebe ich so eine ganz alte Schule, so Anleitung. Dann natürlich in die diversen Länder hineingehend, in die Kulturen, bis hin zu eben auch Bücher, Kochbücher, die eigentlich Romane sind, so wie von Nigel Slater, wo du dich hinsetzt. Und das Rezept ist eigentlich fast nebensächlich. Du sitzt dann da und liest seine wunderschönen Worte. Und ja, und bei mir, ich muss mich einfach, oder was heißt, ich muss, aber ich glaube, ich fummel mich irgendwo so in die Mitte rein und habe einfach gewisse Dinge, die mir wichtig sind. Und das ist A und O. Und darauf bin ich auch wirklich stolz bei diesem Kochbuch. Ich kann zu 100% garantieren, dass diese Rezepte schmecken. Dass die wirklich gut schmecken. Weil ich erinnere noch ganz früh, bevor dieser ganze Hype eigentlich anfing, auch um Kochbücher herum, hatte ich mal ein sehr schönes Kochbuch gekauft. Ich sage jetzt nicht von wem, das wäre gemein. Traumhaft schöne Fotografie, wunderschöne Rezepte. Es war so wirklich das eins der ersten so krass optischen Kochbücher. Und dann habe ich mich so drauf gefreut und habe dann angefangen, Sachen nachzukochen tatsächlich. Aber das hat nicht geschmeckt. Es war so fad. Hat immer was gefehlt und ich war so tief erschüttert und enttäuscht, weil die Bilder waren wunderschön. Aber das Rezept war einfach nicht so richtig gut. Und im Endeffekt geht es für mich nur darum. Und das sollte, also das muss für mich die Essenz von allem sein, ist, dass Essen schmeckt. Wenn es dann auch noch richtig schön ausschaut, wenn es dann Instagrammable ist, super. Und ich liebe Dinge schön zu machen. Aber es darf, die Schönheit darf den Geschmack nie überschatten.
Ich glaube, das muss man auch noch mal sagen, wer auf deinen Account geht, der darf nicht nur Essen erwarten. Also es ist kein purer Food-Kanal, sondern es ist the essential everything. Es ist das Schöne aus allen Bereichen. Von Outfits, von Reisen, von Basteleien. Ich bin immer schwer beeindruckt, was du alles zustande bringst. Gut, okay, du hast Kunsthistorik studiert, zeitgenössische Kunst und visuelle Kultur. Sehr spannend.
Willst du wissen,
Und
was das ist?
ja,
Ja, das ist
das klingt ein bisschen wie der Name von deinem Account.
ja, deswegen haben wir auch perfekt zusammengepasst. Nein, das ist ja ganz interessant, weil ich habe mein Abitur in England gemacht. Also ich war die letzten 2 Jahre auf dem Internat in England und habe damit A-Levels gemacht. So, und das Ganze war dann aber vor den Bologna-Prozessen. Und ich kam dann nach einem kleinen Umweg. Ich habe dann ein Jahr Malerei studiert, weil ich dachte, ich werde auf jeden Fall Künstlerin. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, ich bin für diesen Berufsstand überhaupt nicht gebaut und war immer eher die, die dann gerne analysiert hat und meinen Kolleginnen kunsthistorische Referenzen gegeben hat und wahnsinnig gern geschrieben. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Also habe ich das dann gelassen und wollte dann nach Wien und ganz klassisch an der Hauptuni Kunstgeschichte studieren. Und wenn es 7 Jahre dauern würde, also das war so mein Traum, in dieser klassischen Stadt dieses klassische Studium zu machen, dann kam ich da also schwanzwedelnd an und dann sagten die erstmal zu mir, ja, also geh bitte, wo ist Ihr Latinum? Ich so, nein,
Oh.
nein, ich habe kein Latinum, ich habe in England Abitur gemacht, auch ein richtig gutes Abitur. Also nein, 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 nein. Also no way, dass ich mit meinem Abitur auf der Hauptuni Kunstgeschichte damals studieren konnte. Nachdem ich dann ein halbes Jahr verschwendet habe, habe ich eine amerikanische Uni gefunden, die schon so ein Tickchen, was heutzutage normal ist, und die waren aber mit einer der ersten, die so ganz interessante Studiengänge angeboten haben, die aus verschiedensten Elementen bestanden, also eigentlich so fächerübergreifend. Und da habe ich dann visuelle Kultur studiert und visuelle Kultur war eine Kombination aus Kunstgeschichte, Philosophie und BWL. Also es war
Wow.
total abgefahren, ja, weil sie gesagt haben, also wir nehmen sozusagen, wir gehen in die Kunsthistorie, aber nicht so tief wie in einem klassischen Studium. Nehmen das Philosophische dazu, weil es so unfassbar wichtig ist, weil die Kunst einfach unser gesamtes Leben auch ausdrückt und repräsentiert und auch innehält. Deswegen sind die philosophischen Gedanken hinter der Kunst auch so wichtig. Und dann kam noch das BWL, der Business-Aspekt. Also wie funktionieren denn überhaupt die einzelnen Bereiche im Kunstberuf? Also das Museum bis hin zur Zeitung, bis hin zu, klar, die Galerie und das Auktionshaus. Und dann wurde das alles sozusagen so ineinander gewoben auf eine sehr amerikanische Art und Weise, die aber in der Hinsicht ganz toll ist, weil die Amerikaner gerne ebenso fächerübergreifend. Also wir mussten auch mussten ein Semester Musik belegen. Dann habe ich japanischen Holzschnitt für ein paar Monate durchgenommen und mich darauf sozusagen kurz mal spezialisiert. Dann war aber auch Mathe wieder, plötzlich kam Mathe wieder, musste ich auch machen. Also die haben das ganz gut drauf mit so einer Allgemeinbildung. Und visuelle Kultur ist auch ein bisschen einfach Allgemeinbildung, was Kunstgeschichte ja eh schon ist. Und ich kam aber sehr frei aus diesem Grundstudium und habe mich dann eben in meinem Master ein bisschen mehr spezialisiert auf zeitgenössische Kunst.
Auf jeden Fall
Und
ein
das habe ich.
pragmatischerer Ansatz, so ein bisschen lebensnaher als nur sich in den Künsten zu versteigen, sondern so ein bisschen handfester, wo man später auch was mitmachen kann, so.
Ja, also am Anfang kann man da noch nicht so viel damit machen und man kommt auch, glaube ich, genauso verwirrt da raus, wie man am Anfang reinkam, aber eben sehr erfüllt mit sehr viel Inspiration. Und ja, das finde ich eben auch, dass das Lebensnahe und das Praktische fand ich schon immer gut. Oder zumindest auch für mich, weil ich auch so diese zwei Seiten in mir habe. Also ich bin schon auch kreativ, aber ich bin jetzt nicht so ultra kreativ. Ja, ich sage ja auch immer, ich bin einfach eine sehr gute Kopistin, und gebe das aber auch immer ganz offen zu, gerade so beim Basteln. Ja, also da gibt es immer eine Inspirationsquelle und mag auch das Pragmatische und mag es auch, Dinge einfach dann zu machen. bin auch relativ organisiert und strukturiert und auch in meiner Küche. Also ich koche sehr sauber und sehr aufgeräumt, gar nicht so wild kreativ. Ich brauch das Aufgeräumte, damit ich kreativ sein kann. Tatsächlich.
Da habe ich einen guten Bogen wieder zu dem, was du so machst mit deinem Essen. Ich habe auf deinem Account gesehen, bin ja Followerin, dass du jetzt auch angefangen hast, Catering zu machen. Und das verbindet ja ganz schön viele Dinge aus deinem Leben miteinander. Ein bisschen das Pragmatische, BWL, ein bisschen das Kreative, Gestaltende, das Kochen, das Strukturierte. Wie kam es dazu?
Ja, also wir haben es vor ein paar Jahren schon mal kurz mal ausprobiert, den kleinen Zeh ins kalte Wasser gesteckt und hat sehr viel Spaß gemacht, aber damals war das eben auch mit meiner guten Freundin und Partnerin zusammen, die aber nicht so frei war, um zu sagen, okay, wir machen das jetzt so richtig. Und ja, jetzt sind wir da wieder so ein bisschen reingestolpert, weil eine Freundin mich gefragt hatte, ob ich ihren Kunstevent catern würde. Und dann habe ich mir gedacht, also ich kriege ja immer mal wieder regelmäßig Instagram-Krisen und muss mich dann zurückziehen und komme dann eigentlich mit dem ganzen Zirkus da auch nicht so gut klar. Es belastet mich sogar teilweise auch. Und ich hatte einen großen Wunsch, wirklich mal wieder im echten Leben zu arbeiten, mit echten Menschen, echtes Essen für echte Münder zu machen. Und wollte aber unbedingt das in einer Nische machen. Und jetzt nicht einfach für jeden und auch gar nicht unbedingt privat, sondern es sollte immer einen kreativen Background haben. Also eigentlich im Kunstbereich. Aber dann kamen schnell auch Anfragen von ganz interessanten Firmen, die mir wiederum unheimliche kreative Freiheit gelassen haben. Und die auch total nicht nur okay damit sind, sondern es sogar wollen, dass man sehr künstlerisch arbeitet und inszeniert. Und das ist was, also das macht mir einfach unendlich viel Spaß. Ich bin so gefühlt an der Grenze, sind fast zu alt dafür, weil es sau anstrengend ist. Also es ist wirklich körperlich brutal anstrengend. Die Vorbereitung und dann stehst du 3 Tage am Stück, weiß nicht, 10 bis 14 Stunden stehst du, weil du entweder kochst, packst, aufbaust, weiter servierst, anrichtest. Also es ist körperlich wahnsinnig anstrengend, aber auch das macht mir Spaß. Also ich arbeite auch gerne körperlich und mag auch die Anstrengung und liebe diese Herausforderung. Und ich habe mir von einem Jahr, als ich 40 wurde, auch gedacht, du sagst jetzt mal ganz viel Ja zu Dingen. Ja zu Dingen, die dir Angst machen, wo du dich nicht auskennst, die du noch nie gemacht hast. Und ja, und so haben wir das jetzt ein paar Mal schon gemacht, und zwar für verschiedene Art und Weise. Und jedes Einzelne war toll und hat großen Spaß gemacht.
Man muss ja auch dazu sagen, die Caterings, die du da machst, die sind ja nicht klassische Häppchen, sondern wenn man die anschaut, das ist wirklich künstlerisch. Also mich hat es richtig aus den Socken gehauen, weil ich das so optisch ansprechend fand, dass es wirklich was Besonderes war. Und ich glaube, wenn man das in so einem kleinen Rahmen dann machen kann, also wenn es die Möglichkeit gibt, das nach der eigenen Kraft irgendwie zu machen, für besondere Anlässe sozusagen, dann fände ich das toll, weil es sieht wirklich großartig aus.
Vielen Dank. Ja, auch da ist es ja interessant. Das würde ich sagen, ist auch noch eher neuere Entwicklung. Essen hat einen so unfassbar hohen Stellenwert bekommen in den letzten Jahren. Und zwar in allen Bereichen und zuletzt auch in der Mode. Also, ich meine, was man jetzt gerade sehen konnte, wenn die großen Firmen irgendein Pop-up machen, dann gibt's handgemachte Popsicles und gebrandete Kuchen und es gibt richtige Essenskünstler, die also aus Broten Sachen flechten und inszenieren bis in, also das ist kaum noch Essen, das ist wirklich einfach Kunst. Und es gibt in München auch tatsächlich eine richtig coole Crowd mit ganz tollen kreativen Köpfen, die mit Essen unfassbar schöne Sachen machen. Und ja, auch da staune ich oft über die Kreativität von anderen. Bei mir ist es so ein bisschen auch wieder ein Mittelweg, dass ich sage, ja, also gerade wenn ich es in einer Galerie mache oder wo Künstler involviert sind, dann schaue ich mir natürlich die Kunst an. Und da kommt mein Studium mir natürlich ein bisschen zu Hilfe, weil ich, glaube ich, ganz gut bin darin, auch Kunst zu analysieren und zu verstehen und vielleicht Dinge zu sehen, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Und dann fängt sofort mein Gehirn an zu arbeiten und ich übersetze das in Essen. Und wie kann man dieses Bild oder die Aussage des Bildes oder das rein visuelle, der Skulptur oder was immer es ist, der Videoarbeit in Essen überschreiben, ja, transkribieren sozusagen, übersetzen. Aber gleichzeitig bin ich halt auch wieder jemand, ich sage, es gibt für mich Grenzen. Also ich treibe es nicht so weit, dass es eine richtige Installation ist. Ich bin auch keine Essenskünstlerin, sondern ich mache dann schon auch Essen, was einfach, es muss vor allem auch wieder schmecken. Und dann manchmal, finde ich, muss man dann einen Abstrich machen vom Optischen. Also auch da, das funktioniert für mich nicht. Und ich bin auch kein Freund davon, dass man Essen als Skulptur verwendet, die danach oder das Essen danach nicht mehr verwertbar ist. Das ist so eine meiner persönlichen Grenzen, wo ich sage, das mache ich nicht. Sieht zwar mega cool aus, wenn dann Wachs auf alles tropft, aber wenn ich danach das ganze Essen wegschmeißen muss, ich finde, wir haben da einfach eine zu große Verantwortung und es ist zu wertvoll. Essen ist einfach zu wertvoll. Also da finden wir so ein bisschen unsere Nische und es ist aber, ja, man kann trotzdem so herrlich kreativ arbeiten und ich glaube, das ist das, was ich immer suche. Auch an neue Challenges und neue Herausforderungen und Dinge, die mich inspirieren und die mich triggern und wo ich sofort so einen kleinen Funken habe, und als ich dann beides kombinieren darf, ist gerade so ein bisschen der Idealzustand.
Es klingt auch wieder sehr nach deinem Profilnamen, den du wirklich hervorragend gewählt hast. The Essential Everything. Auch hier wieder die Essenz der Dinge, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen alles. Das ist wirklich
Kann
eine
mich
gute
einfach nicht
Mischung.
entscheiden. Ich kann es nicht und ich leide oft darunter. Muss ich schon auch zugeben. Es ist gar nicht so leicht, weil ich mir natürlich oft denke, oh, ich wünschte, ich hätte so eine Nische. Ich wünschte, ich hätte so eine richtige Identität. Dann könnte ich darauf hinarbeiten. Dann wäre das so mein Aushängeschild. Dann wäre das mein Look. Dann wäre das mein Ding. Und dann hätte ich bestimmt mehr Follower, weil dann würden die Leute zu mir kommen, um das zu finden. Aber ich kann es so viel versuchen, wie ich will, und es geht nicht, weil ich dann sofort, dann drehe ich mich um und so, oh, das ist aber schön. Oh, das gefällt mir einfach gut. Oh, das würde ich aber gerne machen. Oh, und jetzt habe ich Lust, das zu basteln. Und jetzt, ich bin auch jemand, ich lese mich wahnsinnig gerne neue Themen ein und habe ständig irgendwelche Ideen. Und die muss ich dann auch sozusagen ausüben oder produzieren und aus meinem System rauskriegen, dann ist es aber auch wieder weg, das Thema. Und dann kommt wieder ein anderes Thema. Und ja, ich versuche, glaube ich, jetzt einfach im Alter mehr und mehr zu lernen, das zu akzeptieren, dass das halt nun mal so ist, dass ich so bin, dass das mein Weg ist und dass es eigentlich auch was ganz Schönes ist. Und habe aber auch ja noch mein anderes kleines Standbein des Salads, was genau das erfüllt, was ich mir so gewünscht habe oder was mir so gefehlt hat, ist mal zu sagen, wir machen jetzt A in der Partnerschaft, nicht nur alleine arbeiten, weil Instagram und solche Dinge produzieren ist eine sehr einsame Arbeit. Und ich fand es so schön, mit jemandem zusammen das zu machen und dann eben auf einem ganz spezifischen Account. Nur Salate. Klar, kannst natürlich, Salate ist Gott sei Dank und herrlich, weil du kannst es ja endlos weit treiben in alle Richtungen. Also die Kreativität, der Raum ist da, aber es ist trotzdem ein Salat-Account. Und es macht große Freude und ganz viel Spaß. Und den machen wir so ein bisschen locker flockig nebenher. Und ja, ist aber also ganz ein Lieblingskind.
Ich verlinke das in den Shownotes, denn wenn ich euch jetzt erklären würde, wie der Account auf Instagram genau heißt, dann müsste ich sehr oft sagen. Es ist nämlich Salads mit vielen
Mit
S.
fünf vorne, fünf hinten.
Genau, und das machst du zusammen mit Theresa von Wangenheim, die auch den Account Soups hat, wo sie was in die ähnliche Richtung macht, aber mit Suppen.
Genau. Also die ist die Queen der Suppen und eine ganz liebe Freundin mittlerweile, und auch so eine Person, die ich wahnsinnig bewundere in ihrer Kreativität. Und sie ist auch noch menschlich ganz großes Kino und macht das alles so toll. Und wir kannten uns noch gar nicht so lange. Dann habe ich sie sozusagen, ich habe sie gefragt, was sie denn von Salaten hält. Ob sie nicht Bock hätte, so einen Salat-Account zu machen. Und sie so, ja, okay. Und ja, wir haben noch ein paar andere Ideen. Also uns gehen die Ideen nicht aus. Wir haben einige andere Sachen noch in Schubladen stecken. Ich auch gesagt habe, wir können eigentlich kreieren, bis wir umfallen, bis wir in unseren 90ern sind. Aber wie schön. Und ja, wir treffen uns meistens, wenn wir es schaffen, einmal im Monat und kochen dann wirklich einen Monatswert an Content. Und es ist ein herrlicher Tag. Wir genießen den so und dann essen wir das und wir haben so eine Freude daran. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Gesundheit, die mentale Gesundheit, die Gesundheit auch, wenn man in diesem Social Media Bereich arbeitet, ist, dass man ganz viel kollaboriert mit anderen Kreativen oder mit anderen Machern. Ich meine jetzt nicht nur mit Firmen, sondern wirklich mit seinen Mitmenschen. Und dass man auch anstatt immer versucht, so für sich zu kämpfen, dass man auch einfach sich mal zusammentut. Und auch da bin ich einfach der festen Überzeugung, dass es echt genug Platz gibt für alle. Und keiner nimmt dem anderen die Butter vom Brot. Die Welt ist so riesig und es macht so viel mehr Freude und so viel mehr Spaß. Und das Leben ist so viel lebenswerter, wenn man sich zusammentut und daraus dann schöne neue Dinge entstehen.
Ach, da sagst du so viele gute Sachen, die gerade für meine Ideen, die ich gerade im Kopf habe, auch total wichtig sind. Es ist immer so inspirierend, mit Menschen zu sprechen und drückst gerade genau die richtigen Knöpfe. Naja, naja, naja. Mal gucken, was draus wird. Du hast gesagt, du liebst Kochbücher. Hast du denn auch eine große Kochbuchbibliothek?
Nein. Nein, sie stapeln sich nicht überall. Ja, also sie ist relativ groß. Ich sage relativ, weil wir gerade bei der Tante meines Mannes waren und der hat eine Kochbuchsammlung, das habe ich noch nicht gesehen. Also das waren Räume voll.
Wow.
Räume, drei Räume von oben bis unten, nur Kochbücher. Also das
Wow.
ist eine unglaubliche Obsession. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm oder intensiv noch nicht, aber ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. Ich kaufe und sehr gerne Kochbücher und ich lese sie sehr gerne. Ich schaue sie mir an. Ich verwende sie auch. Ich verwende sie eben, wie gesagt, ganz verschieden. Also viele nehme ich einfach auch als Inspirationsquelle und so, ach, das sieht aber schön aus und schaue mir gar nicht so unbedingt das Rezept an oder schaue mir vielleicht die Zutaten an und dann versuche ich es auch selber einfach nachzumachen. Oft ist es so, der Inhalt ist dann ganz interessant. Allerdings, also mein meistbenutztes Buch ist tatsächlich ein Buch über Sauerteig, weil Sauerteig ist so spezifisch und das ist ja richtig, das ist ja eine Wissenschaft und das muss man auch grammgenau befolgen, damit das funktioniert, ähnlich wie beim Backen. Da braucht man echt Angaben. Da kannst du ja nicht sagen, ach ja, so eine Handvoll Mehl und ein oder sechs Eier, boah, wurscht. Also das ist ja eine spezifische Art. Und das ist im Dauergebrauch mit 100 Zetteln und eben all diesen Flecken. Und ja, und der Rest ist aber auch oft. Ich kaufe auch mittlerweile manchmal, ich habe jetzt gerade wieder eins entdeckt von Max Faber. Er hat auch irgendeinen Preis gewonnen. Eins der, oder wurde zumindest nominiert als eines der schönsten Kochbücher Deutschlands. Und es ist reine Kunst. Es ist wirklich ein Kunstwerk über Stullen, über Brote, Sandwiches. Und da war ich wieder so, also war einfach sehr, stand mir der Mund offen. So wie kreativ Menschen sein können. Im Essensbereich auch noch. Also ja, ich baue jetzt ein neues Bücherregal und dann habe ich wieder Platz
Okay.
für mehr.
Ich verstehe. Ja, aber das mit dem Sauerteig ist ein spannendes Thema. Das ist ja mein Endgegner, Sauerteig. Ich habe ja einen unglaublichen Ehrgeiz, was es angeht. Ich versuche es immer wieder. Ich wiederbelebe meine Sauerteige, auch wenn sie schon halb stinkig vor sich hingammeln und völlig ignoriert werden. Dann werden die wieder gehätschelt und gepäppelt auf der Kaffeemaschine, bis sie total blubberig fröhlich sind. Und dann sage ich, ah, jetzt habe ich gerade gar keine Zeit.
Ja.
Kommen die wieder in den Kühlschrank. Aber ich kenne Leute, die backen mit Sauerteig aus dem Gefühl. Also wirklich,
Ja.
ah, alles klar, blubbert gerade so. Ich habe auch neulich gesehen, wenn du so und so viel Sauerteigansatz mit so und so viel Wasser und Mehl, dann blubbert es schneller. Manchmal blubbert es langsamer, je nachdem, wann du den brauchst. Und ich so, Gott, das kenne
Ja,
ich.
also das kenne ich auch und ich glaube auch, dass man da hinkommen kann, wenn man das viele Jahre geübt hat und sich damit sehr intensiv auseinandersetzt. Ich habe ja spät damit angefangen, also ich habe, da hatte nicht diesen Pandemie-Hype mit dem Sauerteig und erst echt vor 1,5 Jahren und dann hat es mich aber so abgeholt, weil auch da wieder das beides so herrlich in der Verbindung ist. Diese Genauigkeit, auch dann dieses Commitment. Das finde ich so krass, dass du eigentlich nicht das Haus verlassen kannst, weil du dich um deinen Sauerteig kümmern musst. Und ich habe schon Sachen abgesagt unter einem Vorwand, weil ich muss jetzt dreimal falten und dehnen und stretch and fold machen. Nein, Schmarrn. Also es ist aber, und dann das Endergebnis ist etwas, was mich hier so abgeholt hat. Es ist sowas Archaisches, sowas. Oh, das gibt mir ganz viel, da aus Mehl und Salz und Wasser etwas zu kreieren, mit Geduld und ein bisschen, klar, ein bisschen Wissen, ein bisschen Können und dann eigentlich nur eine Hitzequelle und dann kriegst du was raus, was einfach eines der besten Dinge der Welt ist. Auch meine Kinder, wir haben Tränen in den Augen, wenn wir das warme Brot anschneiden und eine Butter und ein Salz drauf, dann sagen alle, okay, that's it. Mehr brauche ich
Ja.
nicht, um glücklich zu sein. Also es ist schon was ganz Spannendes, Tolles, Faszinierendes.
Ja,
Aber ich verstehe auch,
Moment.
wie es Endgegner sein kann.
Man muss aber noch was dazu ergänzen. Du wärst nicht du, wenn das Brot nicht auch besonders schön wäre, wenn du nicht mit der Klinge ein kleines Kunstwerk in das Brot noch ritzen würdest. Excuse me? Also, wir haben das jetzt so ein bisschen raushören können, Bella, dass wenn du was anpackst, dass auch was besonders Besonderes draus wird und es eben nicht nur Wasser, Mehl und ein bisschen Hitze ist und ein bisschen Salz, sondern das sind schon dann auch kleine Kunstwerke. Wir wollen uns hier nichts vormachen, sondern Bella schnitzt in ihre Brote Kunst. Die sind wirklich schön, wirklich schön.
Meine Picasso-Brote. Also Picasso funktioniert am besten, interessanterweise. Ich habe ja versucht, so ein paar, habe viel versucht. Wollte unbedingt immer Miro machen, aber manche Dinge wirken auf Brot, funktionieren die auch lustigerweise nicht so gut. Und es war natürlich wieder einfach irgend so eine Schnapsidee, so eine Spielerei, weil dann alle so hübsche Blümchen und Muster reingeritzt haben. Und da dachte ich mir, das ist mir irgendwie zu langweilig. Komm, ich probiere jetzt einfach mal. Und dann hat es ein paar Mal so krass gut funktioniert, dass ich selber ehrlich gesagt ganz überrascht war. Und aber auch da, das sind halt diese zwei Teile, ne? Also das ist super, wenn das schön ausschaut. Und dann kommt so die Künstlerin oder die Kunsthistoriker in mir durch. Und dann habe ich große Freude daran zu spielen. Ich spiele einfach auch gerne und viel und probiere Sachen aus. Aber das Brot muss halt auch wieder schmecken. Und in der Hinsicht ist es dann eben doch wieder nur Mehl, Salz, Wasser, Hitze. Und das kann so hübsch ausschauen, das Brot, wenn es nicht schmeckt, dann mag ich es auch nicht.
Am Ende ist es aber doch der perfekte Remix, wie sich's ein bisschen durchzieht bei dir, dass du aus allem, aus allen Bereichen eigentlich die schönen und guten Dinge nimmst und was Neues draus erschaffst. Und genauso ist auch dein Buch. Da finde ich doch wieder den Weg zurück zu unserem Ausgangsthema. 52 Rezepte für das ganze Jahr. Monday von Isabella Levedag. Ich finde es wunderschön. Und ich will nicht unerwähnt lassen, dass eines der ersten Rezepte, das ich von dir gesehen habe im Interwebs, war Nudeln mit Butter für Kinder. Und da bin ich hängen geblieben und habe dir beim Kochen zugeschaut und dachte, das sieht so schön aus, wie sie das kocht. Das sieht so schön aus. Und es sind eigentlich nur Nudeln mit Butter. Und im Prinzip gibt es dieses Rezept auch im Buch. Noch ein bisschen schicker. Die sonnigen Zitronentagliatelle auf Seite 53, die ich auch schon nachgekocht habe und die hier sehr gut ankamen. Auch bei meinem kleinsten Allesesserchen. Die hat wie irre reingehauen. Also
Oh,
Family
wie
approved.
schön. Sehr gut.
Und
Ja.
ich kann das Buch nur empfehlen. Ich finde es sehr inspirierend. Ich finde die Bilder total schön. Ich finde das Layout sehr besonders. Die Entscheidung für das gute Papier hat sich auch gelohnt, wie ich finde. Und, ich finde es in sich einfach ein sehr stimmiges, cooles, poppiges, ansprechendes Kochbuch, das du da geschaffen hast. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Oh, vielen, vielen Dank. Was für schöne Worte. Ich
Und ich
danke
danke
dir.
dir auch sehr für das Gespräch. Ich bin ganz gespannt, was als nächstes so passiert auf deinem Account. Du bist ja offensichtlich
Ich
immer
auch.
für eine Überraschung gut.
Ja. Mal schauen. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich kann es nicht planen. Das Leben plant es für mich und ich versuche einfach den Weg zu gehen und glaube daran, dass es ganz wichtig ist, eben das Schöne auch zu zeigen. Mit all dem Schmerz in der Welt und all dem Schwierigen und Hässlichen und Problematischen. Es ist natürlich eine Form des Eskapismus, aber der ist sehr heilsam für uns Menschen und manchmal brauchen wir genau das. Und ich glaube, die Kunst ist auch etwas Verbindendes, was uns ja über Kultur, über Hautfarbe hinaus verbinden kann, über Sprache hinaus verbinden kann, einfach das Schöne im Leben auch zu sehen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz essentiell wichtig für uns Menschen ist.
Das sind wunderschöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank und auf bald.
Ich danke dir. Ciao.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.